Für heute habe ich ein Gleichnis aus der Bibel ausgesucht. Und dieses Gleichnis, das hat mir in der Vergangenheit, da war immer eine Frage, die ich hatte. Und ich habe mich nie hingesetzt und das mal durchstudiert ein bisschen so. Und dann habe ich mir diesmal die Zeit genommen und habe das gemacht. Und das ist das Gleichnis von dem großen Hochzeitsmahl, das der König gibt für seinen Sohn. Und die Frage, die ich immer hatte, das sind mehrere Fragen, durch die wir gleich durchgehen werden, aber die Frage, die ich hatte, war immer, da ist am Ende dieser Geschichte, da sind die Gäste alle im Hochzeitssaal und der König, der kommt dann rein und da ist einer, der hat das Hochzeitskleid nicht an. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass da einer ohne Hochzeitskleid im Saal sitzt? Ich habe immer gedacht, die Hochzeit, die wird im Himmel stattfinden nach der Entrückung und habe gedacht, da ist doch jemand in den Himmel reingekommen ohne Hochzeitskleid. Wie kann das sein? Ja, so. Naja, also wir werden mal gucken, ob wir da heute zu der Antwort kommen. Ich werde damit anfangen, dass ich dieses Gleichnis lese und wir finden das in Matthäus 22 und das sind die Verse 1 bis 14. Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Könnt ihr mich hören? Ja? Ja, sehr gut, danke. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörderer um und steckte die Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer wie ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hineingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige aber Auserwählte. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text jetzt nochmal so vor Augen führt, ob ihr da auch einige Fragen habt. Ich denke, die ersten zwei Fragen, die lassen sich sehr einfach beantworten. Und das ist, wer ist der König in diesem Gleichnis und wer ist der Sohn? Ich denke, da gibt es nicht viele Meinungsverschiedenheiten. Das ist wahrscheinlich Gott der Vater und Jesus sein Sohn. Die nächsten Fragen sind dann, wer sind die eingeladenen Gäste, die nicht kommen zum Hochzeitsmahl? Wer sind die Menschen von der Straße, die dann doch kommen? Wer war der Mann, der rausgeworfen wurde und warum wurde er rausgeworfen? Um dieses Gleichnis besser zu verstehen, werden wir zuerst einen kleinen Einblick in die damalige Kultur machen, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt. Die Juden hatten ein ganz bestimmtes Vorgehen, wenn es ums Heiraten ging. Und zwar war das folgendermaßen: Der Vater eines jungen Mannes hat Ausschau nach einer passenden jungen Frau für seinen Sohn gehalten. Wenn er eine gefunden hatte, sprach er mit seinem Sohn über dieses Mädchen. Und sie haben zusammen einen Brautpreis für sie besprochen. den sie an die Eltern der Frau bezahlen würden. Das war nicht so zu verstehen, dass sie die Frau kauften, so wie man einen Sklaven kauft, sondern sie haben den Preis so hoch wie möglich angesetzt, um den Wert der Frau damit auszudrücken. Sie haben dann diese Frau in ihrem Elternhaus besucht und haben mit ihren Eltern über eine mögliche Heirat gesprochen. Wenn sie sich einig geworden sind, hat der Bräutigam den Brautpreis bezahlt. Die Braut und der Bräutigam haben zusammen ein Glas Wein getrunken und damit war der Bund besiegelt. Das heißt nicht, dass sie dann verheiratet waren, sondern das kann man näher mit unserer heutigen Verlobung vergleichen. Nur, dass das mehr verbindlich war. Diese Verbindung aufzulösen, war sowas wie eine Scheidung. Nach diesem Besuch ist der Sohn mit dem Vater nach Hause gegangen und haben dann die folgenden Dinge gemacht. Erstens haben sie die Freunde und die Verwandten benachrichtigt und sie zu der Hochzeit eingeladen. Für die eingeladenen Gäste war es eine Unart, die Hochzeit abzusagen. Das Datum war noch nicht festgelegt und da konnte keiner sagen, tut mir leid, an dem Tag kann ich nicht kommen, weil sie nicht wussten, wann der Tag ist. Zweitens, nachdem die Gäste dann zugesagt haben, hat der Vater angefangen, für jeden Gast ein Hochzeitskleid anzufertigen. Das war kein einfaches Kleid oder Gewand, sondern es war ein ganz besonderes Kleid. Dieses Kleid war ein Teil der Hochzeitsdekoration. Und drittens, der Sohn hat angefangen, einen Wohnort für sich und seine Frau zu bauen. Meistens hat er ein Zimmer an das Haus seines Vaters dran gebaut. Das hat manchmal bis zu einem Jahr gedauert und der Vater hat das Bauprojekt überwacht. Von Zeit zu Zeit hat der Vater sich den Bau angeschaut und irgendwann kam dann die Zeit, wo er zu seinem Sohn gesagt hat, so ist das jetzt gut, das ist jetzt fertig für die Braut. Dann wurde das Haus des Vaters sauber gemacht und geschmückt. Der Vater hat für das Essen gesorgt und die Tische gedeckt. Wenn alles fertig war, hat der Vater einige seiner Leute losgeschickt, um den eingeladenen Gästen Bescheid zu sagen. Alles ist fertig, die Tische sind gedeckt, kommt jetzt. Wenn die Gäste ankommen, bekommt jeder Gast sein Hochzeitskleid und sie setzen sich an die Tische. Dann sendet der Vater eine Delegation mit seinem Sohn, die Braut abzuholen. Das hat man meistens spät abends gemacht, wenn es dunkel war. Die Straßen wurden dann mit Fackeln erleuchtet und mehrere Männer gehen vorne und blasen die Posaunen. Die Frau hat bis jetzt nicht gewusst, wann der Bräutigam kommen wird. Erst wenn sie die Posaunen hört, weiß sie, dass es jetzt soweit ist. Sie hat sich bis jetzt vorbereitet und bereit gehalten. Sie holen die Braut ab und gehen mit der Braut zum Haus des Vaters, wo die Gäste bereits warten. Und dann haben sie die Hochzeit gefeiert und die Feier, die dauerte eine Woche, 7 Tage. Dieser Ablauf, der ist sehr wichtig, nicht nur in unserem jetzigen Beispiel, sondern Jesus hat in seinen Reden oft auf diese Hochzeitszeremonie hat er sich bezogen. Und uns entgehen viele von den Dingen, die Jesus gesagt hat, wenn wir mit dieser Kultur nicht vertraut sind. Die Gemeinde wird im Neuen Testament oft als die Braut Christi beschrieben. Wenn wir lesen, dass Jesus seine Braut erkauft hat, dann heißt das, dass er den Brautpreis bezahlt hat. Wenn wir lesen, dass der Preis für die Braut ihren Wert ausdrückte, dann verstehen wir, warum Jesus gestorben ist für sie. Wenn die Braut und der Bräutigam ein Glas Wein getrunken haben und haben damit den Bund besiegelt, das finden wir in unserem Abendmahl wieder. Und wenn der Sohn nach Hause geht, um den Raum für seine Braut zu bauen, dann verstehen wir, was Jesus sagt, wenn er sagt, Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und dann komme ich euch, um euch abzuholen. Der Vater sagt, wann die Zeit gekommen ist, die Braut abzuholen. Deswegen sagt Jesus, dass selbst er die Zeit nicht weiß, das weiß nur der Vater. So wie die Braut muss auch die Gemeinde immer bereit sein, weil sie nicht weiß, wann der Bräutigam kommt. Und wenn der Bräutigam kommt, die Braut zu holen, werden die Posaunen erschallen. Unser Gleichnis in Matthäus 22 findet in einer Zeit statt, wo die zweite Einladung an die Gäste ausgeht und sie kommen sollen, kurz bevor der Bräutigam geht, seine Braut abzuholen. Und hier kommt der Schock in diesem Gleichnis. Alle Gäste sagen ab. Sie haben ganz offensichtliche Ausreden. Matthäus ist in seiner Erzählung nicht so spezifisch. Lukas erzählt diese Geschichte im 14. Kapitel mit näheren Einzelheiten. Ich lese das aus Lukas 14, die Verse 18 bis 20. Und das schreibt Lukas, Lukas Kapitel 14, 18 bis 20. Und sie fingen an, ohne Ausnahme sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Der eine Gast hat sich ein Stück Land gekauft und geht es sich jetzt anzuschauen. Geschwister, wenn man sich ein Stück Land kauft, dann schaut man sich das vorher an, nicht nachdem man es gekauft hat. Der andere, der hat 5 Joch Ochsen gekauft und geht sie auszuprobieren. Keiner kauft 5 Joch Ochsen blind. Jeder schaut sie sich vorher an und probiert sie aus. Und keiner sagt eine Hochzeit ab, weil er gerade selber geheiratet hat. Seht ihr, keiner der Gäste sagt, ich habe einen Todesfall in meiner Familie. Mein Haus ist abgebrannt und ich muss ein neues bauen. Keiner sagt, ich bin krank oder verletzt. In diesem Gleichnis sucht Jesus absichtlich ganz absurde Ausreden aus, um zu zeigen, dass die Gäste kein Interesse an der Hochzeit haben. Sie verschmähen und beschämen den König ganz offensichtlich. In den vergangenen Kapiteln hat Jesus immer wieder heftige Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gehabt. In Matthäus 13 erzählt Jesus das Gleichnis vom Seemann. Und im 10. Vers fragen ihn die Jünger, warum redest du mit ihnen in Gleichnissen? Und Jesus sagt, euch ist gegeben, die Gleichnisse des Reiches des Himmels zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Eines der Gerichte Gottes über Sünder, die nicht Buße tun wollen, ist, dass Gott einen Zeitpunkt setzt, ab dem er ihnen die Gnade entzieht, die Wahrheit zu erkennen. Ja, ich sage das nochmal. Eines der Gerichte Gottes über Sünder, die nicht Buße tun wollen, ist, dass Gott einen Zeitpunkt setzt, ab dem er ihnen die Gnade entzieht, die Wahrheit zu erkennen. In unserem Fall hier erkennen die Pharisäer, dass Jesus über sie spricht. Der Unterschied ist, dass in diesem Gleichnis nicht eine Warnung oder ein Aufruf zur Buße ist. Und Jesus will, dass die Pharisäer dieses Beispiel verstehen. Jesus hat 3,5 Jahre gepredigt, diskutiert, eingeladen und gewarnt. Sie haben die erste Einladung bekommen und hatten alle Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das Alte Testament ist voll von Beschreibungen und Prophezeiungen über den Messias, der kommen soll. Und sie kannten die Schrift in- und auswendig. Was wir hier in dem Evangelium nach Matthäus finden, ist Folgendes. Im 21. Kapitel lesen wir über den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschenmenge grüßt und feiert Jesus. Der Einzug in Jerusalem ist prophezeit in Zacharia 9, Vers 9. Und da heißt es, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Menschenmenge kennt diese Prophezeiungen. Sie erkennen Jesus als den Messias. In Matthäus 21, 9 lesen wir, die Menschenmenge aber, die vor ihm herging und nachfolgte, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesaja prophezeit im Kapitel 62, die Verse 10 und 11, da sagt Jesaja, zieht hindurch durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen, richtet ein Feldzeichen auf über die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, dein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Das sind zwei ganz klare Prophezeiungen, die darauf hindeuten, dass Jesus nach Jerusalem einziehen wird. Und sie sind so spezifisch, dass sie sogar sagen, dass sie auf einer jungen Eselin reiten wird. Und dann geht Jesus in den Tempel das Haus seines Vaters. Und das Haus ist verunreinigt. Und er reinigt es. Da sind Geldwechsler drin. Da wird ein Geschäft daraus gemacht. Wir lesen in Matthäus 21, die Verse 12 bis 17. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig. Und sie sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Jesus ist ein Dorn im Auge der Geschäftsleute, der Reichen und der Angesehenen. Noch einmal, kurz vor seiner Kreuzigung, vollbringt Jesus eine Massenheilung von Blinden und Lahmen, ein Zeichen, das ihn als den Messias identifiziert. Und sie lehnen ihn ab. Jesus weiß, das sind seine letzten Tage. Und so wie die Zeit seines öffentlichen Dienstes zum Ende kommt, so kommt auch sein Aufruf zur Buße zu Ende. Wir haben etwa 46 Gleichnisse, die Jesus in den vier Evangelien erzählt. Und er warnt seine Zuhörer und er ruft immer wieder zur Buße auf. In Matthäus 7, da warnt Jesus und er erzählt dieses Gleichnis mit dem Haus, das auf dem Sand oder auf dem Fels gebaut ist. Und er sagt, dass der Fels, das ist das Wort Gottes, wenn ihr euer Leben darauf baut, dann ist gut und ansonsten wird es einstürzen. In Matthäus 18 lesen wir von dem verlorenen Schaf.
Oh, danke.
Da lesen wir von dem verlorenen Schaf, das der Hirte suchen geht und es wieder findet. In Matthäus 18, der barmherzige König, der seinen Knechten eine große Schuld erlässt. In Matthäus 20 ist, wo der Hausherr hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg zu suchen. Jesus macht Dutzende und Dutzende von Aufrufen. Und dann in den Kapiteln 21 und 22 finden wir dann die letzten drei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Das erste der drei finden wir im Kapitel 21, Vers 28. Und das zweite Gleichnis, das kommt direkt danach. Ich lese diese Verse mal vor. Matthäus Kapitel 21, die Verse 28 bis 41. Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er trat hin zum ersten und sprach: Mein Sohn, gehe heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Aber er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen: Der Erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorausgehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darum grub und einen Turm baute. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtner tun? Und sie sprachen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen. Und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten und ihm die Früchte abgeben, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, vor dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Da, wo Jesus vorher Gleichnisse von Warnung und von Buße gepredigt hat, da kommen jetzt Gleichnisse, in denen es ein zu spät gibt. Er sagt: Ihr habt gesagt, ihr werdet in den Weingarten gehen, aber ihr seid nicht gegangen. Ihr solltet Früchte bringen, und ihr habt die Knechte, die ich gesandt habe, getötet. Und in wenigen Stunden werdet ihr das Gleiche mit dem Sohn machen. Ihr habt die letzte Einladung ausgeschlagen. Jetzt wird der Zorn Gottes über euch kommen. Es ist zu spät. Es ist zu spät für Reue. Liebe Geschwister, es gibt ein zu spät. Wir alle kennen Menschen, die haben die rettende Botschaft, das Evangelium gehört. Einmal, fünfmal, 20-mal. Und sie haben es abgelehnt. Ich kenne Menschen, die waren mir nah. Und sie sind in die Ewigkeit gegangen. Und sie haben sich Gott widersetzt. Bis zum letzten Atemzug. Ich möchte euch ermutigen, nicht müde zu werden, für unsere verlorenen Freunde, für Verwandte und für unsere Nachbarn zu beten. Ich habe von meinem 18. bis zum 36. Lebensjahr Das sind 18 Jahre ohne Gott gelebt. Ich weiß, dass es da Menschen gab, die haben jeden Tag auf Knien für meine Bekehrung gebetet. Betet, dass Gott ihre Herzen öffnet. Betet, dass Gott euch zur richtigen Zeit die richtigen Worte gibt, um mit ihnen zu reden. Betet, dass Gott seine Gnade von ihnen nicht abzieht. Und betet dafür, dass Gott in seiner Souveränität in das Leben dieser Menschen eingreift und tut, was immer nötig ist, um sie zur Umkehr zu bewegen. Ich habe Kinder, die Gott nicht nachfolgen. Und ich habe lange Zeit, habe ich dafür gebetet, dass Gott sie sicher hält, dass ihnen kein Unglück oder kein Unfall passieren möge. Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Und ich habe einfach gesagt, Gott, wenn das ist, was sie brauchen, dann werde ich nicht für das Gegenteil beten. In unserem Gleichnis hat Jesus den Schriftgelehrten Gottes Gericht vorausgesagt. Und gemäß Historikern ist das im Jahre 70 nach Christi eingetreten. Angeblich haben die Römer alle religiösen Führer der damaligen Zeit vor dem Tempel aufgereiht. Sie haben den Tempel und Jerusalem in Brand gesteckt. Und sie haben alle religiösen Führer vor dem brennenden Tempel abgeschlachtet. Das ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Er wird die Stadt zerstören und alle umbringen. In unserem Gleichnis sendet der König noch einmal seine Diener aus, diesmal um eine offene Einladung an alle auszusprechen. Er sagt, geht auf die Straße und ladet alle ein, die ihr findet. Und so wurde der Hochzeitssaal voll. Um unsere Frage zu beantworten, wer sind es, die der Einladung Gottes nicht gefolgt sind? Und wer sind die, die dann von der Straße eingeladen wurden und kamen? Ich denke, wir werden eine Antwort hier im Evangelium des Matthäus finden. Das ist das Kapitel 23, 43, ich habe das gerade gelesen. Da sagt Jesus, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Später im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, da sagt Paulus, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, den Juden zuerst und dann den Heiden. Hier ist lediglich eine chronologische Reihenfolge. Das bedeutet einfach, dass Gott sich den Juden zuerst offenbart hat und durch sie dann der ganzen Welt. Das heißt nicht, dass Gott sich der Welt nicht offenbart hätte, wenn die Juden ihn angenommen hätten. Und dann kommen wir zu der letzten Frage in unserem Gleichnis. Der König kommt in den Hochzeitssaal, um die Gäste zu besehen. Er sieht einen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet ist, und er lässt ihn binden und hinauswerfen. An der Sprache, die Jesus hier anwendet, erkennen wir, dass dieser Mensch in der Hölle landet. Er sagt, werft ihn in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Was genau passiert hier? Dieser Mann kam von der Straße. Er war nicht ein ungebetener Gast. Der König hat ihn eingeladen. Er ist der Einladung gefolgt. Und man hat ihn dann auch in den Hochzeitssaal reingelassen. Und jetzt wird er rausgeworfen weil er nicht das richtige Kleid trägt. Liebe Geschwister, nur diejenigen, die das besondere Gewand tragen, das der König angefertigt hat, werden im Hochzeitsmahl teilnehmen. Ich denke hier an den Sündenfall im Garten Eden. Der Sünde Sold ist der Tod. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, machen sie sich Kleidung aus Feigenblättern, um ihre Scham zu bedecken. Und nachdem Gott sie mit ihrer Sünde konfrontiert, macht er ihnen Leibröcke aus Fell und bekleidet sie damit. Für dieses Fell musste ein Tier sterben. Das Blut eines Stellvertreters musste vergossen werden. Das war der Beginn für Hunderttausende von Opfern in den nächsten 4000 Jahren, bis Jesus selbst als letztes Opfer und endgültiges Opfer sein Blut für unsere Sünden vergossen hat. Was ist dieses Gewand? Lass mich eine Bibelstelle lesen aus Jesaja 61, 10. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit seinem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das ist das Kleid, das Gott für uns hat. Und ich würde gerne mit der letzten Frage abschließen und dann singen wir zusammen ein Lied. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist: Tragen wir das richtige Gewand? Tragen wir das Gewand, das Gottes Rechtschaffenheit ist? Oder tragen wir das Gewand, das aus unserer eigenen Arbeit und Mühe entstanden ist? Wir können uns unseren Weg nicht in den Himmel erarbeiten, sondern wir müssen das Kleid, das im Blute des Lammes gewaschen ist, das müssen wir anziehen.